Augen, die nicht die symbolischen Repräsentationen Vishnus, des persönlichen Gottes, seine Form, Namen, Eigenschaften und so fort betrachten, gleichen den Augen auf den Schwanzfedern des Baus. Und Beine, die nicht zu den heiligen Orten gehen, wo man sich an den Herrn erinnert, werden als Baumstämme angesehen. Erläuterung. Besonders den Haushalt der Gottgeweihten wird zur Verehrung der Bildgestalten Gottes dringend geraten. Soweit wie möglich sollte jeder Haushälter auf Anweisung des virtuellen Meisters bei sich zu Hause die transzentralen Bildgestalten Vishnus aufstellen, insbesondere die von Radha, Krishna, Lakshmi, Narayan oder Sitaram. Oder auch jede andere Gestalt des Herrn, wie Nisingha, Varaha, Gornita, Matsya, Koma, den Shalagamshila und Form Vishnus wie Trivikram, Keshava, Achyuta, Vasudeva, Narayana und Damodar. Diese Formen werden in den Vaishnava-Tantras und den Puranas erwähnt und die Familie des Haushälters sollte die Bildgestalten verehren, indem sie streng den Anweisungen und Regeln des Archana Viti folgt. Jedes Familienmitglied über 12 Jahre sollte von einem echten Spiritual Meister eingeweiht werden und jeder im Haus sollte täglich von morgens 4 Uhr bis abends 22 Uhr im Dienst des Herrn tätig sein. Angefangen mit Mangal Arati, dann Niranjana, Asana, Puja, Kirtan, Shringara, Bhoga, Vaikali, Sankhya Arati, Pata, Bhoga am Abend und schließlich die Chayan Arati. Wenn sich die Haushälter auf diese Weise unter der Anleitung eines echten spirituellen Meisters in der Verehrung der transzentralen Bildgestalt beschäftigen, wird ihnen dies sehr helfen, ihr Dasein zu läutern und in spirituellen Wissen rasch fortzuschreiten. Es genügt nicht, wenn ein Novizin nur über theoretisches Buchwissen verfügt. Buchwissen ist theoretisch, wohingegen der Archana-Vorgang, also des Dienstes zu Krishna, praktisch ist. Spirituelles Wissen muss durch eine Verbindung von theoretischem und praktischem Wissen entwickelt werden. Das ist der sichere Weg zur spirituellen Vollkommenheit. Die Schulung des neuen Gottgeweihten im hingebungsvollen Dienst hängt ganz von dem erfahrenen spirituellen Meister ab, der weiß, wie er seinen Schüler führen muss, sodass dieser Schritt für Schritt auf dem Pfad zurück nach Hause, zurück zu Gott, vorwärts kommt. Man sollte kein pseudo-spiritueller Meister werden und ein Geschäft daraus machen, um so die Lebenserhaltungskosten seiner Familie zu bestreiten. Man muss ein sachkundiger spiritueller Meister sein, der seine Schüler aus den Krallen des drohenden Todes befreien kann. Srila Bishwanath Chakravarti Thakur hat die echten Eigenschaften eines spirituellen Meisters beschrieben. Und einer der Verse seiner Darstellung lautet: Shri Grada Dhana Nityanana Singara Tanmandira Majanado Yoktasya Bhaktam Shaniyan Yatopi Ponde Guda Shri Charanaravindam. Shivigraha ist die Acha oder die verehrungswürdige Gestalt des Herrn. Und der Schüler sollte darin beschäftigt werden, die göttliche Bildgestalt regelmäßig zu verehren, durch Shringara, das heißt passenden Schmuck und schöne Kleider, sowie durch Mandira Majana, oder indem er den Tempel säubert. Der spirituelle Meister ist so gütig, dass er dem neuen Gottgeweihten all diese Dinge persönlich zeigt, um ihm Schritt für Schritt bei der Erkenntnis des transzentralen Namens, des transzentralen Wesens und der transzentralen Gestalt des Herrn zu helfen. Nur, wenn man seine Aufmerksamkeit in den Dienst des Herrn stellt, vor allem indem man die transzentralen Bildgestalten ankleidet, den Tempel schmückt, am Kirtan teilnimmt und die spirituellen Unterweisungen aus den Schriften hört, kann man vor der höllischen Anziehungskraft der Kinos und der sinnlosen Sexschlager, die von den Radios überall verbreitet werden, bewahrt werden. Wenn es nicht möglich ist, daheim einen eigenen Tempel zu unterhalten, sollte man zum Tempel eines anderen gehen, wo die oben beschriebene Verehrung regelmäßig durchgeführt wird. Der Besuch des Tempels eines Gottgeweihten und der Anblick der reich geschmückten Bildgestalten des Herrn, die schön gekleidet in einem wunderbar geschmückten heiligen Tempelraum stehen, durchtränkt natürlicherweise den weltlichen Geist
mit spiritueller Inspiration. Die Menschen sollten daher heilige Orte wie Vrindavan aufsuchen, wo insbesondere solche Tempel stehen, und die transzendentalen Bildgestalten des Herrn verehrt werden. Früher errichteten viele reiche Männer, wie zum Beispiel Könige oder wohlhabende Kaufleute, solche Tempel nach der Weisung erfahrener Gottgeweihter, wie den sechs Goswamis. Und es ist die Pflicht jedes Menschen, diese Tempel und die an den heiligen Pilgerorten gefeiert sind, Festlichkeiten zu nutzen, indem er den Fußspuren großer Gottgeweihter folgt. Anubraja heißt es. Man sollte die heiligen Pilgerorte und Tempel nicht wie ein Tourist besichtigen, sondern man sollte sich an solchen Tempeln und heiligen Orten, die durch die transzendentalen Spiele des Herrn unsterblich geworden sind, von den richtigen Männern führen lassen, die die Wissenschaft kennen. Dies nennt man Anubraja. Anu bedeutet folgen. Es ist deshalb das Beste, selbst beim Besuch von Tempeln und heiligen Pilgerstätten der Anweisung des echten spirituellen Meisters zu folgen. Wer sich nicht an solche Orte bewegt, ist so gut wie ein Baum, der vom Herrn dazu verurteilt ist, sich nicht zu bewegen. Die Neigung des Menschen zu reisen wird missbraucht, wenn er Orte nur zur Besichtigung besucht. Seine Reiselust könnte die sinnvollste Anwendung finden, wenn er die heiligen Orte besuchte, die von den großen Acharyas errichtet wurden und sich somit nicht von der atheistischen Propaganda geldgieriger Geschäftemacher irreführen ließ, die kein Wissen von spirituellen Dingen haben. Ich glaube, es ist ein indirekter Hinweis auf Neckermanns Reisegesellschaft. Zum Beispiel. Vahajite tenayane naranam lingyani vishnu nanirikshato ye padoninam to druma janma bhajo Shetrani nanu vrajato hare yo. Namo Vishnu Vadaya Krishna Pishtaya Bhutale Simadi Bhakti Viranta Swami Niti Namine Namaste Darasadi Devam Gauravani Pracharine Vivishe Chashunyavari Vaskatya Dejatarine Jaya Sri Krishna Krishna Prabhu Niyananda Shri Adaita Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Dieser Vers leitet ein in ein sehr interessantes und auch wichtiges Verständnis im Krishna-Bewusstsein. Hier wird stark darauf hingewiesen, dass man seine Augen und seine Beine richtig benutzen sollte, um in spiritueller Hinsicht inspiriert zu werden. Man sollte mit seinen Augen Krishna betrachten und mit seinen Beinen zu Orten hingehen, wo Krishna verehrt wird. Denn dann kann eine spirituelle Inspiration wach werden, die uns hilft, zurück in die spirituelle Welt zu gehen. In der Bhagavad Gita heißt es, dass in der menschlichen Form des Lebens diese spirituelle Inspiration sehr leicht geboren werden kann, während es in anderen Lebensformen außergewöhnlich schwierig ist. In der Lebensform der Pflanze finden wir auch Bewusstsein, doch dieses Bewusstsein ist sehr, sehr stark bedeckt. Eine Pflanze zum Beispiel kann, wenn sie in der Nähe eines Fensters steht, man kann beobachten, wie sie sich direkt nach dem Fenster oder nach dem Sonnenstein richtet. Sonnenstrahl richtet. Man kann auch erfahren, wie Pflanzen auf Musik, auf unterschiedliche Musik, unterschiedlich reagieren. Doch dieses Bewusstsein in der pflanzlichen Form des Lebens ist so stark bedeckt wie ein Embryo von einem Mutterleib. eine sehr kräftige Bedeckung. In der tierischen Lebensform ist das Bewusstsein weiter befreit. Tiere können viel mehr differenzieren als Pflanzen. Tiere können auch handeln, während Pflanzen verurteilt sind, stehen zu bleiben an einem Ort. Sie können auch gewissermaßen intelligente Arrangierungen machen, um zu essen, zu schlafen, sich zu verteidigen und Sexualität zu genießen. Das ist Pflanzen nicht möglich. Doch immer noch ist das Bewusstsein sehr bedeckt, weil es nicht zu seiner ursprünglichen spirituellen Eigenschaft erwachen kann. Und deswegen heißt es, dass im tierischen Bewusstsein, in der tierischen Lebensform das Bewusstsein so stark bedeckt ist, wie ein Spiegel vom Staub bedeckt ist. Nur in der menschlichen Lebensform ist das spirituelle Bewusstsein fast direkt erreichbar für einen jeden von uns. Es ist so bedeckt wie ein Feuer, welches von Rauch bedeckt ist. Nun, jeder weiß, der bei den Pfadfindern war in seiner Jugend oder ähnlichem, dass man ein Feuer sehr leicht, dass man den Rauch sehr leicht wegkriegen kann, indem man das Feuer kräftig nährt und es zum Lodern bringt. So gibt es auch in der menschlichen Lebensform Möglichkeiten für uns, unser Bewusstsein zu inspirieren, sodass wir völlig die Eigenschaften eines geläuterten Bewusstseins erfahren, nämlich Glückseligkeit, die nicht abhängig ist von irgendwelchen materiellen Arrangierungen, Wissen, welches nicht abhängig ist von gelernten Informationen, und ein Gefühl, ein wirkliches Gefühl, wo alle Illusionen vergangen ist, wo wir tatsächlich verstehen, dass wir als spirituelles Bewusstsein diese Materie beobachten und als Beobachter von der Materie verschieden sind. Wenn man etwas beobachtet aus der Distanz, wird man nicht von dem Leid beeinflusst. Zum Beispiel, wenn man mit seinem Auto fährt, ich hatte das Beispiel schon einmal gegeben, und da ist eine Schramme dran, wenn man sich nicht identifiziert, dann sagt man, das ist der Zahn der Zeit, der genagt hat. Das ist nicht so schlimm. Aber wenn man sich identifiziert, bricht ein mentales Imperium zusammen. Das sind die wunderbaren Eigenschaften des virtuellen Bewusstseins. Wenn man es einmal erreicht hat, fällt man nie wieder zurück. Man weiß automatisch, dass es nichts Höheres mehr gibt, das man erreichen will. Und nicht einmal inmitten allergrößter Schwierigkeiten gerät man ins Wanken. Krishna beschreibt, dass dieser Bewusstseinszustand wahrliche Freiheit von den Leiden des materiellen Daseins ausmacht. Nun, wie gesagt, diese spirituelle Inspiration, oder dass diese spirituelle Inspiration größer wird, dass das Bewusstsein geläutert wird, das ist das eigentliche Ziel des Krishna-Bewusstseins. Ihr werdet das immer wieder in den Schriften finden. Nun, ich dachte mir heute, weil wir schon am dritten Tag des Ferienlagers sind, auf ein Thema einzugehen, was eng mit diesem Thema verbunden ist. Ich wollte einfach auf ein Thema eingehen, wie kann man frei werden von dem Einfluss der materiellen Energie und wie kann man zu diesem spirituellen Bewusstsein hinkommen. Ich dachte mir, dieses Thema sei deswegen interessant, weil einige unserer Gäste natürlich die Intensität eines spirituellen Aufenthaltes schon verspüren. Und man sieht sie durch unterschiedliche Bewusstseinszustände gehen. Große Begeisterung und fröhliches Lachen bis hin zu sorgenschweren Gesichtsausdrücken sind so die Palette, die wie ein sich wandelndes Chamäleon durch das Bewusstsein geht. Wir kennen das, ich möchte aber jetzt nicht den Eindruck erwecken, als wenn dieses Thema nur die Gäste bestimmt oder betrifft. Sicherlich betrifft es auch genauso uns alle, die wir schon auf dem spirituellen Pfad wandeln und in ehrlicher und demütiger Art und Weise sollten wir verstehen, was die Ursachen dafür sind und wie wir es schaffen können, zu einem stetigen Bewusstsein hinzukommen. Das ist also das Thema. Nach dieser Einleitung möchte ich gleich mit einem Sprung in das Thema reingehen. Es war einmal ein Jackal, der lange in der Fremde war und nach mehreren Monaten zurück in seine Heimat kam. Doch als er sich seinem gepriesenen Loch näherte, hörte er ein fürchterliches, einflößendes, sollte ich besser sagen, Grummeln. Und er dachte sich, was ist los? Hat etwa ein Löwe Besitz von meiner Höhle ergriffen? Okay, da kann ich also nicht in meine Heimat zurückkehren. Und er ging wieder zurück und wartete und kam ungefähr 3 Tage später. Und wieder hörte er das Grummeln. Oh nein, sagte er, ist der Löwe etwa immer noch da? Und mit großem Trennungsschmerz von seiner Höhle versteckte er sich aufs Neue. Beim dritten Anlauf hörte er es immer noch. Aber da er inzwischen so angezogen war zu seiner Höhle und einfach nachgucken wollte, ob Post angekommen war in der Zwischenzeit oder so, ich weiß nicht, was ja gerade zu ihrer Höhle bewegt. Mich bewegt immer Post zu bestimmten Orten, wo ich basiert bin. Kam er wieder dorthin und beschloss, der Sache auf die Schliche zu gehen und auf die Spur zu gehen. Und als er jetzt zu seiner Höhle kam, grummelte es wieder und er wollte am liebsten die Flucht ergreifen. Doch er dachte sich, fasst Mut und ging weiter hin, bis er es schließlich sah. Das Ungeheuer war einfach nur eine Trommel, auf die der rüberstreichende Wind, also der Wind, der durch die Prärie streifte, die Ähren von Korn oder Gras blies, sodass es so trommelte auf der Trommel. Ich habe jetzt keine Trommel da und könnte es euch nicht vormachen, aber es klingt also ganz so wie das Grummeln eines Löwen, das verhaltene Knurren eines hungrigen Löwens. So als er das sah, verging alle Furcht von ihm und der Eindruck, ein Löwe wäre da, war nicht länger mehr da. Er konnte sich somit bequem in seine Höhle bewegen und dort seine jeweiligen Aktivitäten verrichten. So, was war hier geschehen? Es war eine Illusion im Geiste des Jackals aufgekommen. Eine Illusion, die in gewissermaßen verständlich ist. Er assoziierte ein bestimmtes Geräusch mit einem Löwen und natürlich fürchtete er sich, denn Löwen sind nicht gerade sehr gütig zu Jackalen, wenn die zu dicht herankommen, und hatte deswegen Angst. Als diese Illusion jedoch vergangen war, hatte er keine Angst mehr und bewegte sich bequem voran. So, diese Illusion, die unser Bewusstsein in der materiellen Welt gefangen hält, diese Illusion wird in der Sanskrit-Literatur als Maya bezeichnet, als täuschende Energie. Und die Illusion ist sehr, sehr, sehr massiv und auch schwierig zu erkennen, weil sie nicht etwa, wie in dem Jackal-Beispiel, etwas ist, was außerhalb, das muss ich jetzt bitte das mal zurückziehen. Diese Illusion ist sehr schwierig, weil sie in unserem Bewusstsein, das Bewusstsein liegt unserem Denken, Fühlen und Wollen zugrunde, denn entsprechend unseres Bewusstseins denken wir, fühlen und wollen wir. Es ist etwas sehr, sehr Tiefgründiges, etwas sehr Ursächliches für unsere Tätigkeiten und etwas, wenn das Bewusstsein verunreinigt ist, ist keine Möglichkeit dafür, dass unsere Gedanken klar sind und unsere Handlungen klar sind. So Maya sitzt im Bewusstsein und hat es bedeckt mit einem Tintenklecks oder wie gesagt, mit einem alles bedeckt. Im Bhagavata wird Mayas Wirkung so ausgedrückt. Ein Lebewesen ist Krishnas ewiger Diener und kann niemals von Krishna getrennt sein. Das Gefühl, eine Identität zu haben, die getrennt von Krishna ist, das nennt sich Maya. Nun, als Shukadev Goswami, der Sprecher des Srimad Bhagavatams, wir hatten gestern über ihn gehört, diesen monumentalen Satz sagte, das Lebewesen ist Krishnas ewiger Diener und kann gar nicht von Krishna getrennt sein. Mit anderen Worten, es gibt überhaupt, wir sind immer mit Krishna zusammen, aber trotzdem gibt es im Lebewesen ein Gefühl, getrennt zu sein, und das ist Maya, als er diese fundamentale philosophische Weisheit sagt, stellt sein Zuhörer Parikshit Maharaj sofort eine Frage. Das rührt ihn wahnsinnig auf, dieses Thema. Und er stellt die Frage, o gelehrter Brahmana, die transzendentale spirituelle Seele, das Lebewesen, ist doch eigentlich verschieden vom materiellen Körper. Das geht hervor aus dem Erstgenannten. Wieso kriegt es jetzt überhaupt einen materiellen Körper? Ist das durch einen Unfall geschehen oder hat es irgendeine Ursache? Mit anderen Worten, die alte Frage wird hier gestellt, wie kommen wir denn überhaupt in die materielle Welt, wenn wir doch eigentlich Bewohner der spirituellen Welt sind? Was machen wir hier? Und die Antwort, die wir auch im zweiten Kapitel des Bhagavatams finden, ist ebenfalls sehr philosophisch, und ich möchte euch bitten, diese Dinge zu absorbieren, denn hierauf wird das Folgende aufgebaut. Es ist also wichtig, dass wir diese Verse, diese Schlüsselverse analytisch betrachten. Es ist durch die eigene Energie des Herrn, ist die Antwort, dass der ewige Diener Krishnas in einen Zustand des Vergessens gesetzt wird. Weil wir den Wunsch haben, getrennt von Krishna zu handeln und aufzutreten. Deswegen gibt uns der höchste Herr durch seine eigene Energie die Möglichkeit, in diese materielle Welt hereinzukommen. In seiner Barmherzigkeit schafft er durch seine eigene Energie ein kosmisches Traumland. Ein Holiday Park sozusagen, wo das Lebewesen seinen Neigungen nachgehen kann zu genießen. So, an dieser Stelle möchte ich kurz eine persönliche Geschichte einblenden, die mein Leben also nachhaltig geändert hat. Ich bin praktisch ein Produkt aus dieser Geschichte. Ich sitze nur da, weil mir einmal in meinem Leben etwas geschehen ist, weswegen ich halt nun ein Devotee geworden bin. Und zwar war es folgendes. Ich hatte mich lange mit dem Krishna-Bewusstsein beschäftigt und ich war gerade in einem Seminar in Plön und wusste, dass Prabhupada nach London gekommen war. Ich wusste vom Krishna-Bewusstsein, so wie viele von euch hier, und dachte, das wäre sehr interessant, aber ich wollte eigentlich Musiker werden. Dieser Zeit nun, wie gesagt, bekam ich einen Brief zu diesem Seminar, es war ein zweiwöchiges Seminar über Soziologie, und wurde gesagt, Prabhupada ist in London, willst du nicht kommen und deine Zweifel klären? Und das fand ich eigentlich höchst interessant. Srila Prabhupada war in der damaligen Zeit nicht so oft in Europa. Und so habe ich mich dann stillschweigend vom Seminar verabschiedet und bin hingefahren, um Prabhupada zu sehen, weil ich wusste, das ist ein Gigant, ein spiritueller Gigant. Für mich damals nur ein Phänomen. Nicht? Und dann traf ich mit Srila Prabhupada in London zusammen und ich überlegte mir, wie ich dieses Gespräch führen sollte. Ich wollte am liebsten ein Streitgespräch, ein Disput führen, in der sich all meine Zweifel reinbrachte. Und ich bildete mir ein, dass ich einen Punkt hätte, in dem ich Prabhupadas Philosophie aus dem Angeln heben konnte. Tja, ich muss ja ehrlich sein. Ich fing mit einer Frage an und wollte danach dann die verschiedenen damit verbundenen Fragen stellen. Und wollte Srila Prabhupada durch diese Frage eigentlich nur zur Diskussion provozieren. Das war meine Haltung, so diskutierte man zu der damaligen Zeit, vielleicht auch heute noch. Das ist eine Technik. Und gut, Srila Prabhupada, wozu hat Krishna denn überhaupt Maya oder die materielle Welt, die illusionierende Energie geschaffen, wenn sie nur gut ist, uns zu verwehren und zu täuschen? Ihr wisst, was in dieser Frage drinsteckt. Wenn wir doch Krishnas Teile sind, warum macht Krishna denn sowas? Warum lässt er uns nicht einfach Krishna bewusst werden, sondern warum schafft er diese materielle Welt, die ja ein Ablenkungsmanöver sein kann von Krishna? So, Srila Prabhupada diese Frage hörte, war ganz still. Es war plötzlich eine eisige Stille und Prabhupadas Stille steckte an. Der ganze Tempel war still. Und dann gab es eine Explosion, wie ich sie noch nie im Leben gesehen hatte. Prabhupada sagt, es war ruhig, laut und machtvoll. Nur so kann ich es, eine Mischung aus all dem. Nicht Krishna hat die materielle Welt geschaffen, du hast die materielle Welt geschaffen. Und ich muss sagen, ich konnte damit wirklich nichts anfangen mit diesem Satz. Ich war nicht philosophisch so belegt. Ich hatte mal ein bisschen in der Bhagavad Gita gelesen, das war alles. Nicht Krishna hat die materielle Welt geschaffen, du hast die materielle Welt geschaffen. Und ich war so getroffen dadurch. Ich saß da, mir war die Spucke weg, wie man in Hamburg sagt. Ich schaute Prabhupada einfach nur an und wusste jetzt nicht genau, warum war Prabhupada so gewaltig in diesem Punkt. Hatte ich ihn verletzt, aber Prabhupada war total ruhig und lächelte. Wieso soll ich die materielle Welt geschaffen haben? Ich kann ja nicht mal ein Auto zusammenbauen. Und ich war so perplex einfach in diesem Augenblick. Und Prabhupada schaute mich einfach an. Und er lächelte eigentlich nicht. Als er mich anschaute, war er sehr, sehr tief. Und fragte ihn, gibt es noch eine Frage? Und keiner im Saal hatte eine Frage. Auch nicht ich. Und das war. Und ich beschloss dann einfach danach, ich weiß es nicht. Ich versuchte erstmal dem auf den Grund zu gehen. Aber da war etwas total anderes geschehen worden. Ich meine, das wird vielleicht ein bisschen weit. Auf alle Fälle, mein falsches Ego war an einem Punkt getroffen worden, wo mich noch nie jemand getroffen hatte. Und ich verstand einfach in dem Augenblick, ich kann Krishna nicht die Schuld zufügen, für meine Wünsche zu genießen. Das verstand ich einfach. Das war ein Verständnis, was über der Ratio lag. Das war kristallklar. Heute kann ich eine lange, ausführliche philosophische Erklärung geben, die ich verstehe jetzt, wie Prabhupadas Antwort genau den Punkt traf. Jedenfalls beschloss ich, am nächsten Tag einfach ein Devotee zu werden. nein, am nächsten Tag nicht, am übernächsten Tag. Am nächsten Tag war ich einfach fertig. Am übernächsten Tag. So. Hier ist es, wird der Fall anders ausgedrückt. Weil wir den Wunsch haben, getrennt von Krishna zu genießen, das ist die Ursache dafür, dass die materielle Welt entsteht. Die Energie des höchsten Herrn macht diese materielle Welt, aber vor dieser Energie oder bevor dies geschieht, steht unser eigener Wunsch. Und wie gesagt, so kommt diese Traumland-Utopie zusammen. Ich weiß nicht, ob ihr alle mal im Disneyland gewesen wart, dem überzeugendsten Dokument für eine Traumland-Illusion. Man geht hinein und sofort lebt man in einer Welt, wo Mäuse zu Menschen werden, Enten zu Millionären und Hunde zu, ich weiß nicht mehr alles, was da gibt, Daniel Düsentrieb, was ist denn das? Eine Gans, glaube ich. Man lebt in einer verkehrten Realität und die sprechen und die tun alles, was die Menschen tun. Doch im Grunde ist natürlich das eine illusionäre Angelegenheit. So ist auch diese materielle Welt wie ein einzigartiger Fasching. Nur, und hier ist der grundlegende Unterschied, beeinflusst durch die Energie des Herrn, vergessen wir, dass wir im Fasching sind. Wir vergessen, dass wir nur einen Mäusekopf übergestülpt haben und eigentlich Menschen sind. Wir glauben, wir sind die Maus. Und das hat eine entscheidende psychologische Wirkung auf unser Bewusstsein, welches hier in der Bhagavad Gita beschrieben wird. Nicht nur, dass wir irgendetwas glauben, das wäre ja harmlos, wir denken auch, wir empfinden entsprechend dieser Illusion. Ich muss jetzt gerade mal dies finden. Icha Dvesha Samuddhena ist der Schlucker. Hier. Icha Dvesha Samuddhena. Hier ist es. Dvandva Mohena. Dvandva heißt Dualität und Mohena heißt Täuschung. Bharata. Sattva Bhutani Samoham. Samoham heißt Täuschung. Sattva Bhutani heißt alle Lebewesen, niemand ausgenommen. Alle Lebewesen sind Enttäuschung. Sarge Yanti Parantapa. Jetzt, für die, die noch Schwierigkeiten haben in ihrem Sanskrit-Vokabular. O Nachkomme Bharatas. O Bezwinger der Feinde. Alle Lebewesen werden Enttäuschung geboren, verwehrt von den Dualitäten, die aus Verlangen und Hass entstehen. Nehmen wir das Beispiel von der Maus. Die Maus hat ein gewisses Verlangen, sie möchte Käse essen, zum Beispiel, und sie hat auch Hass, Hass auf den Kater und seine Nachfolger und so weiter und so fort. So, dieses Wertesystem, das mache ich und das mache ich nicht, entsteht aus einer Täuschung, dass die Seele sich identifiziert mit dem Körper. Nun, die Maus hat keine andere Wahl, weil wir hören, dass die Maus hat keine Möglichkeit, Krishna-Bewusstsein zu entwickeln. Beim Menschen ist es aber anders. Auch beim Menschen entsteht aus einer bestimmten Identifizierung Verlangen und Hass, diese Dualität. Es gibt bestimmte Zeitgenossen, noch immer Zeitgenossen, die hassen alle Juden und lieben blonde Aria-Mädchen. Ja, gibt es. Es braucht nicht so zu sein. Juden sind, ein sehr piekendes Beispiel im Zeitgeist der Zeit. Ihr könntet irgendwas anderes nennen. Jemand isst gerne Kartoffeln und hasst Spinat. Aus der Identifizierung mit einem bestimmten Körper, mit einer bestimmten Mentalität, kommen so viele Schwierigkeiten hervor. Wir fragen uns immer, warum muss der so handeln, wie er handelt? Das ist doch gar nicht rationell. Das ist doch schädlich für seine Umwelt. Das ist doch schädlich für sein eigenes Fortschreiten. Nun, ihm bleibt keine andere Möglichkeit, weil er sich identifiziert. Einer liebt Mozart und hasst die Punkmusik. Und man könnte tausend Beispiele geben. Die spirituelle Seele ist eigentlich neutral zum materiellen Leben. Sie hat eigentlich nichts damit zu tun, aber durch die Identifizierung plötzlich ist sie Enttäuschung, in der Täuschung der Dualität. Nun, in diesem Zustand des absoluten Vergessens, wo unser Bewusstsein völlig in Maya ist, gibt uns Krishna nicht auf. Er gibt uns zum Beispiel die vedische Literatur, die uns langsam durch ein System erhebt, wie wir gestern gehört haben. In Form der vedischen Literatur bekommen wir Informationen von unserem eigentlichen, von unserem spirituellen Zuhause. Und durch diese Informationen, die wir erhalten, die wir durch das Ohr enthalten, können wir begeistert werden in unserem spirituellen Bewusstsein und uns loslösen von der Dualität der Täuschung. Es ist interessant, wie das vedische Wissen gelernt werden soll. Es wird in sehr persönlicher Art und Weise gelernt. Man geht am besten zu einer Persönlichkeit hin, die dieses Wissen hat, und lernt von ihr. Nun, nachdem man dieses vedische Wissen hat, was ist die Wirkung sozusagen von dem vedischen Wissen? Wir hören das jetzt schon das dritte Mal, diese Frage. Ich möchte es jetzt im Zusammenhang mit dieser Vorlesung anders erklären als zuvor. Das heißt, wenn du auf diese Weise von einer selbstverwirklichten Seele wirkliches Wissen empfangen hast, wirst du nie wieder in solche Illusion fallen. Denn durch dieses Wissen wirst du sehen, dass alle Lebewesen, ach, da wäre ich direkt enthusiastisch, da überschlägt sich die Stimme. Also, denn durch dieses Wissen wirst du sehen, dass alle Lebewesen nichts anderes als Teile des Höchsten sind, oder mit anderen Worten, dass sie mein sind. Mit anderen Worten, wenn man spirituelles Wissen hört und wahrnimmt, dann vergeht diese Illusion, wo man sich mit für den materiellen Körper hält und diese Identifizierung lässt nach und man weiß, dass man eigentlich nur Krishna ist. Es gibt ein Shloka im Srimad Bhagavatam, ein Vers, wo es heißt, dass man in außerordentlichem Leid unbedingt die heiligen Namen chanten solle, um so im Krishna-Bewusstsein Fortschritte zu machen und die Identifizierung mit dem Körper aufzugeben. So, vor 5 Jahren ging ein Devotee mal zu dem Zahnarzt Hoffmann. Das ist ein Zahnarzt in Heidelberg, zu dem man nicht gehen sollte, weil er die ältesten Instrumente hat und die schlechtesten Spritzen. Und vorher in der Vorlesung lasen wir zufällig diesen Vers. Und er kam also zu diesem Mensch, der mit absoluter Brachialgewalt fuhrt, und erinnerte sich an diesen Vers und fing an, einfach im Geiste Hare Krishna zu chanten, weil das war gesagt worden, dass so das Leid durch die Identifizierung mit dem Körper vergeht. Und er spürte wieder seine Kardinalfehler, machte der Hoffmann beim Bohren. Der hat zum Beispiel kein Wasser dabei, nichts Kühlendes, das geht einfach wie heiße, der heiße laufende Bohrer senkt sich in die Nerven. Ne? Und er chantete einfach. Und er kam total als erleuchtete Seele in den Tempel zu und sagte, das wirkt. Das hat gewirkt. Und ich habe das dann einfach weiter aufgegriffen, diesen Hinweis. Ich bin so sehr atheistischer Gesinnung, also ich brauche immer solche Beispiele. Das wirkt total. Probier das nächstes Mal. Bitte. Merkt, dass da ist was dran. Selbst für Leute, die auf so einer einfachen Ebene des virtuellen Lebens sind, es passiert tatsächlich etwas, wenn man mit dem transzendentalen Klang in Berührung kommt, dann wird das Bewusstsein angenehm beeinflusst, förderlich beeinflusst. So, das ist also die Wirkung von spirituellem Wissen oder spirituellem Leben, dass man tatsächlich realisiert, ich bin ein Teil von Krishna. Ich bediene wohl diesen biophysischen Apparat, diesen Apparat, der mit viel Psychologie ausgestattet ist im Vergleich zu irgendwelchen anderen Maschinen. Aber ich kann dennoch eine Stufe der Loslösung erreichen, indem ich in meiner spirituellen Identität verankert bin. Nun, wie wir alle wissen, ist das nicht sehr leicht, auf diese Stufe zu kommen. Krishna sagt, Daivi Kesha Gunamayi Mama Maya Dulatyaya. Diese meine göttliche Energie ist sehr schwierig zu überwinden. Nur jemand, der sich mir hingegeben hat, kann sie hinter sich lassen. Und weil es so schwierig ist, halt diese Stufe der Hingabe zu entwickeln, denn schließlich zieht der Geist, die Intelligenz, die Sinne, die alle zu dieser materiellen Welt gehören, uns zu, in Richtung Materie. Nur wenn wir merken, an der Materie stimmt nichts, wenn wir ein bisschen aufwachen von unserer Illusion, sie uneingeschränkt genießen zu können, dann kommt in dem Geist so eine Art von künstlicher Loslösung auf und dann kann man manchmal anfangen, spirituelle Dinge zu kontemplieren. Aber von alleine oder normal geht der Geist immer zur materiellen Welt hin. Das Bewusstsein eines Materialisten ist das beste Beispiel. Wenn er genießt, dann denkt er, oh, was für ein experter Genießer bin ich. Wie habe ich die Sachen gut gemacht? Wenn er leidet, sagt er, ach, dieser blöde Gott, warum lässt er mich immer leiden? Was habe ich denn verdient? Nur in Leid praktisch erinnert er sich, da leider nur in negativer Art und Weise an Gott. So ist nun mal die Neigung der bedingten Seele. Leid ist manchmal ein Doktor, um eine zu kurieren von der materialistischen Gesinnung. Das ist der Doktor, der auf der untersten Stufe einsetzt. So, wir als Devotees müssen uns ernsthaft mit diesem Thema auseinandersetzen. Nachdem wir Kontakt haben mit dem Krishna-Bewusstsein und auch die Freunde Krishnas, müsst ihr euch ernsthaft fragen, inwieweit bin ich frei von Maya? Inwieweit bin ich frei von materieller Identifizierung? Ein Gottgeweihter auf dieser Anfangsstufe und ein Gast auf dieser Anfangsstufe ist oft so wie ein Zentaurer. Zentaur, glaube ich. Das ist so ein Pferd. Unten ist es ein Pferd und oben ist es ein Mensch. Das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Es ist weder ein Pferd noch ein Mensch. Und der lebt immer frei fernab, ist ziemlich scheu und ist so ein Sonderling einfach. Kann ich mit den Pferden Gemeinschaft haben und auch nicht mit den Menschen, weil die denken, normalerweise die denken, ach was, ein Zentaurer, das ist ja komisch, kann man nicht mit tanzen und so weiter. So, auf diese Art und Weise ist auch der neue Gottgeweihte mit einem Fuß manchmal so in der spirituellen Atmosphäre, mit einem anderen Fuß aber noch so halbwegs in der materiellen Atmosphäre. Und deswegen finden manche Leute, die Devotees oder besonders neue Devotees, manchmal nicht abgeschlossen, nicht abgerundet, nicht voll entwickelt in ihrer Persönlichkeit. Wir sehen manchmal Gäste, die das erste Mal kommen zum Tempel und die sehen die Devotees, wenn der Takt schneller wird, plötzlich springen. Die sehen die Devotees mit Händen, wie es der soziale Brauch verlangt, und gelangweilten Gesicht in die Höhe springen, ohne viel spirituelles Wohlbefinden zu erfinden. Wir müssen uns diese Kritik gefallen lassen und darüber reflektieren, weil hier ein guter Punkt im Grunde gemacht wird. Der Punkt, der gemacht ist, ist, dass es recht schwierig ist und dass wir zum Teil noch ein Mittelding sind. Manchmal tauchen im Geiste die komischsten Wünsche auf. Wie Dr. Erik uns, ich sage jetzt keinen Namen, uns ein neuer Dr. gesagt hat. Eines Nachts schlief ich und träumte plötzlich Dinge, die waren also so besonders, dass ich mir den Kopf waschen musste, unter den Haaren stellen musste, um ein bisschen kühler zu werden. So, das ist die Situation, die wir haben. Wir haben einen Geist, der mit vielen materiellen Impressionen gefüllt ist. Wir haben aber einen Wunsch, spirituelles Leben zu praktizieren. Nun, wie können wir diesen Wunsch vergrößern und wie können wir frei werden nach und nach von den materiellen Dingen? Das ist etwas ganz wichtig. Es gibt einen interessanten Briefaustausch, den wir hier im ESO Science of Self-Realization, Schönheit des Selbst im Deutsch haben. Da schreibt eine Passantin, die hat zwei Devotees getroffen und sagt, diese Jungen sollten Gott repräsentieren. Das kommt von innen her. Ihr Verhalten gegen der Außenwelt, gegenüber der Außenwelt muss von Barmherzigkeit geprägt sein. Das ist unsere Meinung. Und daher möchten wir Ihnen nahelegen, Prabhupada, diese beiden vielleicht nicht mit so vielen Menschen zusammenkommen zu lassen. Andernfalls mag es ihrer Mission schaden. Und Liebe ist, möge sie sein, wie sie ist, mit Liebe oder überhaupt nicht. Meine Gebete sind mit Ihnen und ich hoffe, die Ihren sind mit mir, Ihre in Gott, Lynn Ludwig. So, Prabhupada sagt darauf, natürlich kenne ich den Fall und die Umstände nicht im Einzelnen, doch verzeihen Sie gütigerweise meinen geliebten Schülern, wenn diese auf irgendeine Weise unfreundlich oder unbedacht waren. Immerhin ist es keine leichte Sache, sein Leben vollständig dem Dienst des Herrn zu weihen. Und Maya oder die illusionierende materielle Energie versucht besonders stark, diejenigen wieder einzufangen, die ihren Dienst verlassen haben, um Gott geweiht zu werden. Um daher dem Angriff Maya standzuhalten und angesichts aller möglichen Versuchungen stark zu bleiben, mögen junge oder unerfahrene Gottgeweihte auf der Novizenstufe des hingebungsvollen Dienstes manchmal immer erleuchtet ist, immer positiv ist und niemals negativ ist. Das ist das Wunderbare in der gereiften Stufe des hingebungsvollen Dienstes. Man ist von selbst her in einer spirituellen Freude, in einer spirituellen Dynamik, sodass man niemals auf den Lot gebracht werden kann. Als Prabhupada in Amerika ankam und seine ersten Vorlesungen hielt, fragte ihn einmal ein Gast, lebst du eigentlich hier? Und Prabhupada sagte dann, nach einem kurzen Schweigen, nein, ich lebe nicht hier. Ich lebe immer in Vrindavan. Ich denke an Krishna, ich verehre Krishna. Ich nehme nicht teil am amerikanischen Bewusstsein. Ich nehme nicht teil am amerikanischen Bewusstsein. Und dann sagte Prabhupada, als er verstand, dass seine Zuhörer ihn eigentlich nicht verstanden, ein einfaches Beispiel. Ein König sitzt auf einem Thron, und mit ihm auf dem Thron sitzt ein Moskito. Ein Käfer. Nun, der Käfer hat das Bewusstsein, lass mich den König Blut saugen. Verständlich, so sind Käfer nun mal. Und der König hat das Bewusstsein, lass mich den Untertanen helfen und Tipps geben und alles so arrangieren, dass es gut ist. So, beide sitzen am gleichen Fleck, aber durch ihr anderes Bewusstsein sind sie wieder total in einer anderen Welt. So, durch Krishna-Bewusstsein, sagte Srila Prabhupada, kann der Käfer zum König werden. Dazu muss man die Identifizierung mit dem Körper lösen. Das ist alles. Man muss frei werden von der materiellen Energie. Das finde ich ein sehr schönes Beispiel. Der intelligente Freund Krishnas und der intelligente neue Devotee muss sich kritisch darüber bewusst sein, dass er auf der Käferstufe ist, dass er in einer Amnese lebt, Amnese heißt vergessen, von Krishna, und dass er ständig etwas unternehmen muss, um diese Amnesie zu beseitigen. Und es ist im Grunde genommen ganz einfach. Ich hatte dieses Beispiel schon einmal gegeben in Heidelberg. Als ich im Hospital lag, kam in die Emergency Ward, Intensivstation, eine Frau, oder die lebte schon da, die hatte nach einem schweren Unfall vergessen, wer sie war. So, was die Doktoren dann taten ist, sie brachten einfach Leute zu ihr, Delikatessen, die sie vorher mochte, und Bilderalben und so weiter, um sie auf diese Weise mit Dingen, die ihr eigentlich bekannt sind, zu ihrer eigentlichen Identität zurückzubringen. Genauso ist Krishna-Bewusstsein ein Vorgang, wo Dinge, die uns eigentlich bekannt sind, nämlich Krishna, Gott. Wo wir mit diesen Dingen in Kontakt kommen und so nach und nach unsere Amnese, unser Vergessen von Krishna überwinden. Toll, nicht? Das ist der ganze Vorgang des Krishna-Bewusstseins, ist nicht etwas Fremdes. Wir singen die heiligen Namen, wir tanzen, wir essen Prasadam, nicht Tiere, haben Gemeinschaft und wir sprechen über spirituelle Dinge. Das sind alles universale Dinge, die universale Gültigkeit haben und die eigentlich aus dem in der spirituellen Welt sind. So kommen wir nach und nach dazu, tatsächlich wieder unser Vergessen zu vergessen. Sehr wichtig. Zum Abschluss Krishna-Bewusstsein wird natürlich kann sehr einfach sein und sehr schwierig. Für denjenigen, der sich wehrt, ist es recht schwierig. Für denjenigen, der Krishna-Bewusstsein, der da reintaucht, ist es sehr einfach. Die ganze Kunst besteht, wie kann ich Zuflucht suchen im Krishna-Bewusstsein? Wenn ein großer, starker Elefant in einen reißenden Gebirgsbach geht, nützt ihm seine Kraft nichts, er wird davon geschwemmt. Ein winzig kleiner Fisch jedoch schwimmt munter den Flussbach auf, jubilierend springt es über die Wellen und grüßt die Welt mit einer Flosse. Woran liegt der Unterschied? Der Fisch hat verstanden oder kennt die Kunst, wie er Zuflucht im Gewässer sucht, während der Elefant sich diese Kunst nicht kennt. Könnte er auch. Im spirituellen Leben müssen wir einfach herausfinden, was zieht mich am meisten an? Ist es die Philosophie? Dann soll ich philosophieren Tag und Nacht. Also vielleicht nachts überschlafen, aber oder ist es das Prasadam? Vegetarisch ernähren, gesund, mit der Wirkung der Gewürze, die Speisen zu absorbieren. Dann koche ich einfach wie ein Weltmeister, opfere die Sache zu Krishna und schmause in der Gemeinschaft von Freunden oder Leuten, die ich einlade. Ist es vielleicht das Tanzen? Dann bin ich nicht scheu und verschämt, sondern tanze, wie mein Gefühl es mir diktiert. Ist es die Gemeinschaft mit Devotees? Dann pflege ich intensiv Gemeinschaft mit Devotees. Ist es der heilige Name, den ich chante? Dann mache ich das. Die ganze Kunst ist irgendwie Zuflucht zu finden, sodass wir von unserer materiellen Bedingtheit frei werden, nach der wir auch spirituelle Dinge beurteilen, die eigentlich nicht von dieser materiellen Welt sind und somit Anhaftung und Ablehnung entwickeln. Ich weiß zum Beispiel, als zwei sehr kultivierte Eltern einmal zu unserem Kirtan kamen, in Hamburg war das, sie spielt Violine, er spielt Piano und nur so klassisch so im Duett. Und dieser Kirtan, den wir machten, ich fand ihn eigentlich sehr schön, dass das war eigentlich doch nach allem, man kann sagen, sonst soll die Goranga, das ist die Goranga Bhajan Group, die spielt und ich bin derjenige, der immer Harry Bull schreit in der Mitte. Das ist meine Funktion, aber man soll sich nicht selber loben, sozusagen. Das war wirklich eine Glanzleistung an dem Tag. Die Zuhörerschaft ging mit, wippte und klatschte wie verrückt. Aber die beiden, die fanden das wie eine Vergewaltigung der Ohren. Denn sie waren durch Mozart bedingt. auf diese Art und Weise kommt diese Bedingtheit natürlich selbst ins spirituelle Leben oder bei der Beobachtung des spirituellen Lebens da. Wir müssen selbstkritisch sein. Unsere Beobachtung ist natürlich bedingt und richtet sich somit auf spirituelles Leben auch mit einem bedingten Sicht. Doch dadurch, dass wir irgendwo anfangen, irgendwie unsere Anziehung an Krishna entwickeln, wird sich das langsam verändern, sodass wir sehr begeisterte Devotees werden, frei von dem materiellen Einfluss und tatsächlich den Rauch von dem Feuer entfernt haben. Den Rauch, der unser reines Bewusstsein verändert. So, Hare Krishna, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich muss ehrlich gestehen, dieses Thema liegt mir natürlich sehr, weil es etwas ist, mit wo sich jeder Devotee auseinandersetzt. Es ist aber auch sehr wichtig für Gäste. Wir dürfen es einfach nicht zulassen, dass Maya ständig unsere Wahrnehmung verwehrt und dass wir so einfach ein materielles Leben führen. So, Hare Krishna, habt ihr dazu vielleicht irgendwelche Fragen? Angelika?
Du sagtest, wir erinnern uns an Krishna. Krishna ist uns eigentlich bekannt. Wie bekannt ist er uns? Also ich meine, haben wir schon vor unserem Aufenthalt in der Materie an seinen Spielen teilgenommen? War da ein liebevoller Austausch? Wie ist das möglich?
Wir sind seine ewigen Teile. Und als solche kennen wir die höchste Persönlichkeit Gottes. Wir können gar nicht anders. Das Goldpartikel sozusagen kann gar nicht anders als strahlen wie das Gold. Und in der Goldmine. Weil es ein Teil ist. Genauso sucht das Lebewesen selbst in der materiellen Welt nach Gott. Selbst der Existenzialist Jean-Paul Sartre, das ist, finde ich, das hat mich so einfach, so arsch. Ich musste einfach nach einer Stunde aufhören zu lesen, um das zu kontemplieren. Er sagt, das menschliche Dasein ist ein ständiger Versuch, Gott ähnlich zu werden. Und wenn man sich das mal überlegt, stimmt es. Wir wollen aus dem Leid heraus, das sagt sogar, Sigmund sagt es sogar. Sorry, Freud ist mir bekannt. Wir versuchen, Leid zu vermeiden und Glück zu erlangen. Wieso, wenn Leid natürlich ist, warum immer diese Bemühung? Warum geht das immer in die Richtung? Weil zu Freude wird das dazu geführt, wenn es also unvermeidbar ist. Warum immer nur Glück? Weil wir ursprünglich diese Erfahrung haben. So, wir versuchen zu diesem Gottesbewusstsein zu kommen, nur mit materieller Art und Weise funktioniert es nicht. Ja? Ich weiß, du willst eine unsagbar komplizierte Frage stellen. Ich weiß auch, was die Frage ist. Haben wir unsere ursprüngliche Beziehung zu Krishna, unsere ekstatische, reine, liebevolle Beziehung, haben wir die etwa verlassen? Wie konnte es sein? Richtig? Ja. Angelika, ich möchte an dieser Stelle weil das ist eine Diskussion, das ist eine eigene Lecture. Deswegen möchte ich, aber um dich doch zufriedenzustellen, etwas Kurzes sagen, wo du bitte, aber jetzt bitte nicht, du könntest nachhaken und mich zwingen, jetzt noch 2 Stunden zu reden, aber das würde den Rahmen unseres Ferienlagers sprengen. Es stimmt tatsächlich, wir fallen nicht aus einer intensiven Beziehung zu Krishna heraus. Es ist nicht so, dass wir Krishna einen Teller mit liebevoll zubereiteten Speisen reichen und plötzlich sagen, ich will nach Disneyland. Ich will in die Traumland-Utopie, die materielle Welt. Das stimmt tatsächlich. Trotzdem, obwohl wir nicht aus unserer individuellen, liebevollen Beziehung herausfallen, steht doch diese Beziehung ewiglich. Wir sind ewig etwas ganz Besonderes, etwas ganz Bestimmtes zu Krishna. Und jetzt, um diese Dinge zu erklären, da bräuchte man jetzt die Zeit, nicht? Weil dann müsste man wirklich Stellung nehmen zu einigen Dingen, weil sich die fast wieder für unseren weltlichen Ja-Nein-Geist, in diesen Dualitäten denkenden Geist, widerspricht sich das anscheinend. Es ist aber kein Widerspruch. Wir haben eine ewige Beziehung zu Krishna, die ist in einem schlafenden Form, in einem schlafenden Zustand vorhanden. In diesem schlafenden Zustand können wir uns für Krishna entscheiden oder wir können uns gegen Krishna entscheiden. Und wir hier, die wir alle in unserem Gefängnisanzug sitzen, zwei Augen, schöne wallende Haare, interessante Körperstruktur, die und so weiter, die einmal am Tag auf Klo gehen muss. Wir haben den Fehler gemacht und haben jetzt dieses Gewand an. Anna hatte eine Frage.
Ja, in der vorigen Lecture hast du gesagt, dass auf der materiellen Welt geht, weil in der spirituellen Welt hier erst langweilig wird und dann ist da so eine gleichgültige Beziehung. Ich dachte, in der spirituellen Welt wird nie langweilig.
Aber das ist ja gut, nicht? Deswegen, genau, deine Mutter hat den Schlüssel für die Antwort auf diese Frage gegeben. Wir haben nur eine schlafende Beziehung zu Krishna. Und im Schlaf kann es langweilig sein. Stell dir zum Beispiel mal vor, das tollste Spiel ist draußen. Oder du bist nicht so eine tolle, du bist sehr im Spielen vertieft, aber mehr interessiert dich, glaube ich, Prasadam, oder? Sagen wir, das größte Festmahl ist draußen. Aber du schläfst. Dann hast du in dem Sinne keine Beziehung zum Festmahl. Du machst Hunger haben im Schlaf, aber weil du schläfst, hast du sozusagen nichts zu tun mit dem Festmahl. Und man könnte sagen, da bist du in einer gleichgültigen Haltung gegenüber dem Festmahl. Du spürst nicht im Schlaf plötzlich, boah, lass mich aufstehen und mich vordrängeln. So ist es auch in der spirituellen Welt. Diejenigen, die direkt mit Krishna spielen, wie du sagst, die eine direkte Beziehung zu Krishna haben, die fallen nicht davon. Aber diejenigen, die, wo das in einem schlafenden Zustand ist, die können gelangweilt sein, die können passiv dazu sein.
Ja, aber wie kommen die in einen Schlaf?
Die sind so. In dem Augenblick, wo wir von Krishna ausgehen, ist unsere Beziehung in einem schlafenden Zustand. Und dann müssen wir uns entscheiden für Krishna oder gegen Krishna.
Ja, und aber wenn wir nicht gegen Krishna entschieden hätten, dann wären wir jetzt immer noch der
spirituellen
Welt und
sehen
da und...
Ja, nein, man sitzt nicht so lange da in der spirituellen Welt. so wie wir diese schlafende Beziehung haben und von Krishna ausgehen, dann müssen wir nach einiger Zeit, dann entwickeln wir einen Wunsch. Und so auf diese Weise, wir haben den Wunsch halt entwickelt, getrennt von Krishna zu genießen. Wir wissen dann schon von Krishna, aber wir haben den Wunsch entwickelt, getrennt von Krishna zu entwickeln. Mit anderen Worten, dass wir hier sind, zeigt, dass wir nicht in einer direkten Beziehung zu Krishna waren, sondern dass unsere Beziehung immer schlafend war. Aber die ist nichtsdestotrotz da.
Ja, aber wenn wir jetzt wieder zurück in die spirituelle Welt kommen, ja, sind wir dann immer noch schlafen?
Nein, dann bist du aufgewacht. Deswegen, Anna, musst du eine große Gottgeweihte werden in diesem Leben, was kein Problem ist für dich, sodass du völlig aufwachst im Krishna-Bewusstsein, in diesem schon reine Liebe zu Krishna entwickelst, und das ist dann die Eintrittskarte sozusagen in die spirituelle Welt, diese reine Liebe, die du entwickelst. Jetzt hast du genau die Frage gestellt, die, wenn man merkt, so, die, Anna ist die Mutter von Angelika. Angelika war die erste Fragende und sie hat genau, die haben sich aber getrennt gemeldet. Anna, die ist also eine enge Verbindung zwischen Mutter und Kind, wie wir in diesem Fall sehen können.
Ich bin gerade verwandt, aber. Es würde mich interessieren, und zwar, heißt du dich aufwachen, dann, dass man auch befreit ist. Von dieser Freiheit zu wünschen, dass man ja materiellen Wunsch hat. Also bei den himmlischen Planeten kann man zurückfallen. Und bei diesem, wenn man jetzt total zurückkehrt zu Gott, heißt es dann, dass man wirklich total auch befreit ist, jedes Mal von dieser Wahlmöglichkeit wieder zurückzufallen, ist man dann total befreit davon. Oder besteht dann, ist dieser ewige Kreislauf, wie man dann wieder zurückfallen kann?
Wenn du eine befreite Seele bist, dann besteht für dich keine Möglichkeit mehr, zurückzufallen. Dann hast du reine Liebe entwickelt und du bist, du hast deine Identität als getrennt von diesem Körper und auch von deinem Geist registriert. Wenn du aber nicht eine wirklich befreite Seele bist, nicht voller Liebe zu Krishna, dann fällst du immer zurück. Ein gutes Beispiel ist dieser eine Yogi, der sich an die Dorfrand seines Dorfes begab und den das Dorf jeden Tag mit einfacher Speise versorgte. So eines Tages dachte er sich, nun habe ich gelernt, der Welt zu entsagen und die tun mir nicht mal Süßigkeiten darbringen, die im Dorf. Was ist das bloß für eine Sache? Ich als Entsagter muss doch, ich bin doch so großartig, ich bin doch so bedeutungsvoll, ich muss doch versorgt werden. In seinem Geist war er also noch angehaftet an seine Lieblingsspeeds. So eines Tages dann hörte er hinter sich jemanden, das war der Kommandant der indischen Armee, hey, hier haben wir unseren neuen Koch, sagte er und zog den Yogi ein und der Yogi wurde dann zum Koch für die Armee und ließ jeden Tag noch so 3 Feuer nebenher laufen, wo er sich seine Lieblingssweets kochen konnte und war zufrieden. So, du machst äußerlich gesehen losgelöst sein, aber wenn der Geist noch angehaftet ist und nicht auf Krishna gerichtet ist, dann kannst du jederzeit zurückfallen und wie die Bhagavad Gita sagt sogar, man ist ein Heuchler und betrügt sich selber. Auf dieser Stufe. Ja. Aber doch, das ist interessant. In diesem Körper kannst du eine befreite Seele sein. Das ist wichtig.
Also das muss ich jetzt gerade mit anderen Planeten jetzt mir das Ganze vorstellen. Zurück, nee. Das heißt, das sind unbedingt auf andere Planeten.
Nein. Oh nein, du kannst hier auf dieser Erde praktisch im reinen Gottesbewusstsein sein. Das heißt, es gibt da eine Unterweisung. Wer mit den Tätigkeiten, Karmasa, Manasa, mit dem Geist und Vacha, den Worten, sich ständig in Krishnas Dienst beschäftigt, ist, obwohl er in diesem materiellen Körper noch ist, eine befreite Seele.
Und umgekehrt kann man auch als nicht ganz befreite Seele zurück zu Gott kehren. Das war ja meine Frage. Also wenn nicht ganz befreit und dann trotzdem wieder die Möglichkeit, ihm zurückzufallen. Das ist jetzt darauf, dass man nicht ganz befreit ist. Aber kann man als nicht ganz befreite Seele auch so gut zurückkehren überhaupt?
Indem man eine befreite Seele wird und dann zu Gott. Das ist, oder?
Aber dann kann man ja niemals zurückfallen. Also wenn man ganz befreit ist und dann zurück zu Gott zukehren, dann ist es logischerweise, kann man ja dann auch nur zurückfallen.
Ach so, von der spirituellen Welt meinst du? Nein, von der spirituellen Welt kann man nicht zurückfahren.
Also einfach was möglich zurückzufahren.
Ja, aber gut. Der Unterschied ist, wenn du von der materiellen Welt in die spirituelle Welt gehst, ist deine reine Liebe zu Gott deine völlig erblüht. Während als du gefallen bist von der spirituellen Welt in die materielle Welt, da war diese Liebe in einem schlafenden Zustand. Das ist der Unterschied. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt, den du machst. Das ist der fundamentale Unterschied. Ja, ja, Tribanga.
Dass ich dann nicht mehr runterfallen kann aus der Situation, weil wo ist dann die Freiwilligkeit meiner Liebe, wenn ich mich nicht abwenden kann?
Ich weiß nicht, ob du mal verliebt warst. Es gibt eine Stufe der höchsten intensiven Liebe, wo man sogar mit dem Liebenden streitet und sich total zankt, aber wo die Liebe ist so fest, dass sie nicht gebrochen werden kann dadurch. Das gibt es. Selbst in der materiellen Welt. Also ich kenne das. Ich habe mich hauptsächlich mit meiner Freundin gestritten. Hauptsächlich. Und weil wir waren beide so solche Individualisten, vermute ich. Ich weiß nicht. Aber das hat nichts gemacht. Das hat nichts gemacht. Das war der Pfeffer in der Beziehung. So, das ist jetzt ein weltliches Beispiel. Denn ich glaube, in erster Linie ging es da bei mir jedenfalls um Lust. Weswegen ich diese Beziehung nicht unterbrach. Aber jetzt in der Reihenform hören wir von Srimati Radharani. So eine nice, da gibt es diese nice Geschichte, die muss ich erzählen, die ist wirklich nice. Einmal gab es einen Brahmana in Vrindavan, der sagte zu Krishna: Krishna, du bist die höchste Persönlichkeit Gottes. Bitte, ich bin so arm, gib mir etwas. So Krishna sagte, das Einzige, was mein wirklicher, wo mein Herz wirklich hängt, ist Srimati Radharani. Ich gebe dir Srimati Radharani. So Krishna sagte zu Radha, ich habe dich jetzt verschenkt. So Radharani war völlig zornig auf Krishna. Das macht Krishna absichtlich immer. Der Brahmana nun sagte, aber Krishna, du hast mein Problem verdoppelt. Ich wollte nämlich Geld haben oder Reichtum als Mitgift für meine eine Tochter, die ich verheiraten wollte. Jetzt habe ich zwei, die ich verheiraten muss und brauche zweimal so viel. Oh, sagte Krishna, da gibt's nur eins. Da müssen wir Radharani in Gold aufwiegen. Und das war jetzt die höchste Demütigung für Radharani, wie sie dann saß auf der Waagschale und dann in Gold aufgewogen wurde. Sie war es so zorn. Und dann machte sie diese bekannte Aussage, sehr in sehr poetische Verse gefasst: Ich werde nichts Schwarzes mehr sehen, ich will nicht mehr erinnert werden an einen schwarzen Jüngling, ich werde kein schwarzes Gewand mehr anziehen, ich werde nie wieder etwas mit diesem Krishna zu tun haben. So, Krishna war dann sehr, sehr betrübt. Es gab keine Möglichkeit, Radharani zu erweichen. Und so sah er eine Möglichkeit, er verkleidete sich als eine Gopi, um irgendwie wieder Gemeinschaft mit Krishna zu haben, als eine der Kuhhirtenmädchen. Und so, so sagte er dann, auch wenn ich, so stellte er sich unter den Gopis vor, verkleidete sich den ganzen Tag, dass man ihn nicht entdecken konnte. Und dann sagte er zu Radharani, zu den Gopis, also ich habe eine besondere Kraft. Jeden, den ich berühre, der wird nie die Leiden, wird nie krank. Und so wollte er in Radharanis persönliche Gegenwart kommen, mit dieser, indem er sagte, er hätte diese Segnung. So, die anderen Gopis führten sie diesen Krishna in der Verkleidung der Gopi zu Srimati Radharani. Das erste, was Krishna brachte, ist eine wunderschön geschmückte Girlande. Und diese Girlande legte er Radharani sofort um den Hals. Und Radharani sah die Girlande und wusste sofort, das kann nur einer gemacht haben. Nämlich Krishna. Weil die war so schön gemacht. Die war so schön gemacht. Ich meine, diese Girlanden sind zwar sehr, sehr nice und sehr, sehr nice, aber im Vergleich zu den, ihr müsst mal das Buch über die Girlandenkunst lesen, über die in der spirituellen Welt ist. Also, das ist so eine Wissenschaft. Jedenfalls, dann, anyway, das ist ja nicht nötig. Aber jetzt nur zum Sagen. So, Radharani beschloss dann, Krishna sich zu rächen an Krishna. Und sie sagte, meine liebe neue Gopi, du siehst sehr schäbig aus in deinen Kleidern. Ich möchte dir persönlich Kleider von mir geben, dass du besser geschmückt wirst. Und Krishna schwitzte Angst, weil wenn er jetzt umgekleidet würde, dann würde Radharani merken, dass er Krishna ist und dann würde er nicht mehr in Gemeinschaft mit Radharani sein können. Und die Radharani nahm dann die anderen Gopis, sagte die anderen Gopis, sie hielten Krishna fest und dann nahm Radharani die ganze Verkleidung runter, riss ihn total, nahm ihn die ganze Verkleidung runter und lachte und sie sang nicht das Lied, Rache ist süß. Aber so gehen die transzendentalen Aktivitäten, Liebesaktivitäten zwischen Radha und Krishna ewiglich voran. Also nur zum Sagen, selbst in der Ablehnung, Radha lebt Krishna ab, ist das Grundmotiv diese reine Liebe. Das ist nicht so, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben, du Schweinegesicht. Und ich meine, nicht auf Krishna bezogen, sondern so sagt man ja in der materiellen Welt, nicht? Wenn man sich trennt, nicht? So, und dann ist das Endkapitel. Also so wie wir in der materiellen Welt Ablehnung verspüren, in der spirituellen Welt ist sogar in Ablehnung, in Furcht und in all diesen, es gibt 5 direkte Beziehungen zu Krishna und 7 indirekte Beziehungen zu Krishna. Harshya zum Beispiel ist Abscheu. Gibt es auch in der spirituellen Welt. Doch das Grundmotiv, was wie ein stromgeschmolzenen Goldes, welches rote Strahlen von sich gibt, durch diese Beziehung hinweg, also hindurchläuft, ist die reine Liebe. Ne?
Meine Fragen gingen in die gleiche Richtung, nur unabhängig davon, dass die Seele im befreiten Zustand des spirituellen Welt zurückkehrt und dann nicht mehr zurückfallen kann. Nur meine Frage war, wo ist überhaupt ein Punkt von Freiheit in dieser Beziehung? Denn das Lebewesen verspürt den Wunsch, getrennt von Krishna zu genießen. Und dann geht es in die materielle Welt. Und das ist vorher mit dem Disney-Park und so weiter verglichen. Nur, wir alle wissen, die materielle Welt ist nicht für den Genuss bestimmt, sondern es ist ein Ort des Leids. Ist also dann die Frage von Freiheit nicht nur die, Krishna sagt, liebe mich oder du wirst prügeln. In der materiellen Welt leidet er.
Nee, die materielle Welt, das muss man so verstehen. Also es wird oft gestellt, diese Frage, ja, was ist das? Was ist das für eine Alternative? Könnte nicht auch eine andere Alternative gegeben werden? Warum kommen wir nicht in ein Traumland-Utopie, wo alles funktioniert? Nicht? Warum macht Krishna das nicht so? Weil Krishna uns liebt. Krishna, und weil, jetzt kommt es, weil es faktisch keinen Zustand gibt, getrennt von Krishna. Du kannst nur in einer Illusion existieren. Und du wünschst dir diese Illusion, deswegen schafft Krishna die Illusion und die ist doch perfekt. Du musst für dich Krishna, also das ist der beste Architekt für eine Illusion. Nicht? Wir sind immer noch in Illusion zu einem gewissen Maße. So, nun, Krishna überlässt uns ja nicht dieser Illusion, wie ich sagte. Da gibt's die vedische Literatur, da gibt's die selbstverwirklichten Seelen, da gibt's doch alle Möglichkeiten. Schaut uns hier auf der Farm an. Könnt ihr euch nicht vorstellen, hier auf der Farm, da möchte ich leben. Wenn ich nicht solch einen aufreibenden Dienst hätte zu Krishna, dass ich ewiglich, der mich immer reisen lässt, dann würde ich sofort hier auf der Farm vor Anker gehen, lesen, chanten, Unkraut jäten, Krishna-Bewusstsein kultivieren. Ab und an würde ich in die Gegend gehen und Leute beim Arm packen und sagen, du bist Krishnas Diener. aber das könnte ich mir total vorstellen. Man, mit anderen Worten, man kann ja in der materiellen Welt sogar das Königreich Gottes machen, wo man frei von Illusionen ist. Wie hier zum Beispiel. Ist doch so nice. Die spirituelle Atmosphäre, die beamt ja richtig, sodass manche Leute, die zuerst hierher kommen, nach einem Tag wird es ihnen unangenehm. Soll ich vielleicht nach Hause gehen oder nicht? Also ich sehe das sehr oft bei unseren Festivals in Deutschland, dass Gäste kommen und einfach so überwältigt sind von dem Ganzen. Das ist also so anders, besser als die größte Fantasie über die Devotees ist und Zusammenleben. Und die fühlen sich sofort ein bisschen, weil sie ein bisschen bedingt sind halt. Und so weiter. Einmal, wir hatten so ein tolles Schloss mal in Deutschland, Schloss Rettershof, das legendäre. Und da kamen immer von sich aus Touristen hin. Am Tag bis zu 3 Busladungen voll mit Touristen. So, ich hatte die Aufgabe, die Schlossführung zu machen. Und ich ging dann durchs Schloss. Hier sehen Sie das alte Wappen der Sohn. Ich habe schon wieder vergessen, wer das gebaut hatte. Hier sehen Sie die Balustrade. Sie ist im Barockstil gebaut worden. Und man muss aufpassen, nicht runterzufallen. Hier sehen Sie den Aussichtsturm. Wollen wir raufgehen? Ja, natürlich. Und dann gingen wir rauf zum Aussichtsturm, überschauten das Land. Und hier sehen Sie das Klo. Und hier sehen Sie... Und irgendwann kam ich dann dazu, nachdem ich diese äußerlichen... Und wo leben Sie, haben die Leute gefragt. Ja, hier sehen Sie die Brahmacharya-Ashrams. Hier sehen Sie die Brahmacharini-Ashrams. Und fragten Sie, was? Wo sind denn die Betten hier und der Fernseher? Und sie waren total bedingt. Für sie gehörte das dazu. Und ich sagte, sehen Sie, die Zeit, die Sie verbringen, aus der Lage am Boden ein Sofa zu machen, die verbringen wir vor Krishna-Bewusstsein. Das ist der Unterschied. Geld verdienen, dass sie sich ein Bett hinstellen können oder Fernseher, die Zeit, dass sie wir um Krishna-Bewusstsein zu entwickeln. Da ist der Unterschied. Oh, wie interessant. Ines, ich hatte deine Hand gesehen.
Ja, ich hätte nur eine Frage, was wir in der anderen Richtung
haben.
Und zwar, du hast gesagt, dass wir ja nicht ursprünglich an Krishna erinnern, weil wir Teile von ihm sehen. Wenn wir alle Teile von Krishna sind, heißt das, dass wir auch im Grunde jeder Teil eigentlich auch gleich ist oder weil er doch eine Verbindung hat irgendwo. Aber warum ist zum Beispiel dieses Bewusstsein in den Menschen überhaupt nicht mehr dann vorhanden? Jesus macht Gott, was in der reinen Liebe ist hier vorhanden, aber die. Dieses Gefühl, dass
im Grunde
auch den anderen Teilen im Grunde verbunden ist, ist ja echt ganz weg. Und diese ganzen Kriege und diese ganzen Hungerfälle, dass ich das durch da auch entstehe, die Menschen auch sich gegenseitig mehr unterstützen, dass diese Erinnerung ganz weg ist. Wie kommt das denn?
Aha. Das kommt daher, dass die Menschen nicht wirklich so gottesbewusst sind. Denn wären sie gottesbewusst, so würden sie auch sich der einzelnen Teile Gottes bewusst werden und gar keinen Krieg machen können. Ein Beispiel, ein Kronbeispiel. Es gab einst den Jäger Mrigari. Mrigari heißt der Feind der Tiere, der seinen Lebensunterhalt damit verdiente, dass er Tiere umbrachte und deren Felle verkaufte und dann später und diese Tiere nur halb tötete, um sie richtig quälend verenden zu sehen. Und er traf auf einen großen Weisen und der Weise fragte, warum machst du das denn? Tja, sagte er, mir bringt das Spaß. Du könntest sie doch gleich ganz töten. Nein, 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 das bringt mir Spaß, sie halb zu töten. Und außerdem hat mich das meine Eltern haben mir das gelernt. Das ist ein Beispiel. Ich möchte an dieser Stelle mein Freund darauf lenken, das vielleicht für sich zu gebrauchen. Das ist ein Beispiel für anthropozentrisches Denken, wo sich der Mensch in den Mittelpunkt stellt und vergisst, dass die anderen so sind wie er, die anderen Geschöpfe, spirituelle Seelen, und somit meint, er könnte sie ausbeuten. Nun, dieser gleiche Mrigari wurde dann, das ist eine längere Geschichte, wurde dann zu einem Devotee, durch den einen Geweihten, durch den Kontakt mit Narada Muni. Und als Narada Muni ihn einige Wochen später oder Monate später besuchte, da sah ihn also dieser Jäger, ehemalige Jäger, von Ferne. Und der Jäger sah ihn und lief sofort auf ihn los, um ihm seine Ehrerbietung darzubringen. Doch mitten auf dem Wege fing er plötzlich an, absonderlich zu hüpfen. Und kam dann schließlich vor Narada Muni. So, Narada Muni fragte, warum hast du denn so absonderlich gehüpft? Und der Jäger sagte, da waren Ameisen im Weg. Und ich wollte die Ameisen vermeiden, um sie nicht zu töten. Und da musste ich ein bisschen kreativ hüpfen, um da vorbeizukommen und keinen zu treten. So, durch Gottes Bewusstsein, echtes Gottesbewusstsein, versteht man tatsächlich, dass die Seele in anderen gegenwärtig ist, und man kann andere dann nicht mehr hassen. Man sieht in anderen einen Freund. Nicht? Der wahre Yogi sieht im Vergleich mit sich selbst, man versteht, ich bin eine Seele, die Gleichheit aller Wesen. Das ist eine ganz interessante Beobachtung. Nun, in der christlichen Religion zum Beispiel, mir fällt das so auf, weil wir in einem christlich dominierten Land sind, was Religiosität betrifft, oder vielleicht besser, sie sind nicht mehr so christlich, wie es eigentlich in den Schriften drin steht, in ihren Schriften. Da ist es so, dass man nicht die Gleichheit aller Wesen sieht, sondern die Unterschiede, nämlich die Körper. Ich habe einen menschlichen Körper, und das hier ist ein tierischer Körper, der ist nicht so intelligent. Man scheint also auf einer materiellen Ebene und glaubt somit die Rechtfertigung zu haben, diese tierischen Körper zu verspeisen. Aber diese Sicht ist eine Sicht, die eigentlich mehr in der Erscheinungsweise der Leidenschaft ist, wo man immer Trennungen sieht, und nicht eine, die in Tugend oder Güte ist, wo man die Gleichheit aller Wesen sieht. Das ist noch nicht wirkliches Gottesbewusstsein. Man redet davon, aber man ist vielleicht noch nicht so erleuchtet, dass man tatsächlich die Gleichheit aller Wesen sieht. Das ist also der Unterschied. Zum Beispiel, ein ganz einfaches Beispiel. Wir in unserer Familie sind auch total entgegengesetzte Menschen. Wenn ihr also meinen älteren Bruder sehen würdet und meinen jüngeren Bruder und meine Eltern, ihr würdet euch wirklich wundern, wie solche Leute zusammenkommen, was das für ein Schicksalsschlag war, die zusammengebracht hat. Und ich weiß, wir haben immer diskutiert am Familien. Manchmal kamen wir gar nicht zum Essen vor lauter Diskutieren. Und aber irgendwann kam dann plötzlich die Idee, wenn wir uns total stritten, halt, wir sind doch in der gleichen Familie. Wir sind hier vom Ernst Günther. Das ist der, so heißt der Vater. Wir haben den gemeinsamen Vater. Und wir können uns jetzt nicht total streiten. So, durch dieses Bewusstsein wurde man immer irgendwie zusammengehalten. Und in analoger Weise, wenn wir verstehen, wenn wir unseren gemeinsamen Vater verstehen, und zwar wirklich verstehen, dann können wir auch nicht mit den Geschwistern streiten und Kriege machen. Ja, Angela, wir können das vielleicht privat durchdiskutieren, also besprechen, denn die Sache ist so, wir kommen, wenn wir das ins Infinitum, bis ins Endlose fortsetzen, dann kommen wir nicht zu unserem hochinteressanten Programm. So, ich möchte mich doch mal bedanken für eure Aufmerksamkeit. Heute, wie ihr vielleicht wisst, ist auf der Tagesordnung ein Ayurveda-Seminar, vedische Medizinwissenschaft. Das ist heute Morgen auf dem Plan, und nachmittags wird wieder der legendäre Musikworkshop tagen von Tribhanga. Gibst du eigentlich auch, Iskopina, gibst du auch Musikunterricht? Ja. Man kann auch zu
Gopinath Gaint, der Gitarrist von David Bowie war, also und kann da Musik lernen, vedische Musik, Krishna-Musik. Und abends haben wir dann praktisch etwas geplant, was ich persönlich von meiner Inklination als, zumindest was meinen Beitrag betrifft, als einen Höhepunkt sehe, nämlich ein Seminar über Japa und Kirtan. Das Chanten der Heiligen Namen und das Singen der Heiligen Namen. Da gibt es nämlich sehr viele interessante Gesichtspunkte noch. So, Hare Krishna.